Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Wellehum, dem Podcast rund ums Fahrrad. Und wenn ihr jetzt diese Folge nach dem Podcatcher aufpoppen seht, dann wisst ihr wahrscheinlich, was euch erwartet. Wenig überraschend geht es heute um die Tour de France, um die Tour 23, die am kommenden Samstag, der 1. Juli, glaube ich.
1. Juli.
1. Juli startet, und jetzt wisst ihr schon, wer noch völlig überraschenderweise mit am Mikrofon ist. Der gute Thomas aus dem schönen München. Guten Abend nach München.
Ja, schönen guten Abend nach Köln.
Ja, also wer nicht du, wer sonst kann uns hier erzählen, worum es wirklich geht und was wichtig ist. Ich kann nur irgendwie, heute hat mir jemand unterstellt, möchte ich gerne vorlesen, weil dieser jemand gleich nochmal eine Rolle spielt, hat jemand mir unterstellt, weiß ich nicht mehr, irgendwie, es ist so eine Tipprunde, und da wurde gesagt, oh Gott, Hoffis Tipps sind ja schon zu fürchten, wenn er nüchtern ist, abenteuerlich, freut euch auf sowas wie blabla. Ich würde schlecht tippen, wurde mir unterstellt, aber das werden wir heute mal wieder widerlegen. Wie geht's dir, wie ist es, das habe ich gar nicht im Vorgespräch gefragt, wie in München eigentlich das Wetter, wie ist es, wenn du so aus dem Fenster guckst?
Aus dem Fenster gucke, da ist erstmal ein Rollo davor, und dahinter ist dann, ist gemixt, ein bisschen Wolken und Sonne, aber recht warm.
Ja, das würde ich dir auch für uns unterschreiben. An dieser Stelle Grüße an unsere junge Hörerin Greta. Sorry, dass wir über das Wetter gesprochen haben, aber musste kurz sein. Grüße an Papa. Tour de France. Bevor wir allerdings einsteigen, müssen wir irgendwie nochmal eine Sache aufarbeiten, finden wir beide, nicht nur finde ich, hätte ich was gesagt. Wir haben während der letzten Sendung schon es angesprochen, beziehungsweise hatten noch nicht das volle Bild und haben deswegen auch bewusst gesagt, wir nehmen auf dann und dann um die Uhrzeit. Im Nachhinein, also am nächsten Tag, ist mir da so ein bisschen so ein Schauer auch über den Rücken gegangen, weil wir hatten natürlich die Hoffnung, dass sich alles zum Guten wendet, oder ich war davon felsenfest überzeugt, und es ist nicht gut ausgegangen. Gino Meda ist verstorben, ist den Verletzungen, die er sich bei der Tour de Suisse zugezogen hat, erlegen, und irgendwie hat man den Eindruck, dass die ganze Radsportwelt wirklich getrauert hat. Er scheint viele Freunde in vielen Teams gehabt zu haben, und man kann da nur der Familie herzliches Beileid wünschen, dass sie über den Verlust hinwegkommen. Schlimme Sache. Und sollte uns immer wieder vor Augen führen, auch dass wir vorsichtig auf dem Rad sind, Risiken richtig einschätzen. Hast du nochmal irgendwie gehört, wie es dazu jetzt gekommen ist? Aber ich glaube, es ist ungeklärt und bringt auch nichts, das jetzt weiter zu klären, finde ich.
Nee, der Unfall als solches wurde noch nicht, also da wurde noch nicht herausgefunden, wie das überhaupt zustande kam. Hab da nichts mehr gehört. Also der andere Fahrer, der da mit involviert war, war, meine ich, Magnus Sheffield von Ineos. Und der kam dann ja ins Krankenhaus, beziehungsweise wurde dann ein oder zwei Tage später schon wieder, war da halt wieder ansprechbar, beziehungsweise konnte da befragt werden. Aber was da jetzt genau rausgekommen ist, weiß man nicht. Und die Schweizer Polizei hat dann ja auch im Fahrerfeld nach Zeugen gesucht. Also es ist immer noch recht unklar, wie sich das da genau zugetragen hat. Ich kann mir da immer noch keinen richtigen Reim drauf machen.
Es wird wahrscheinlich, also es macht ihn nicht lebendig. Man kann vielleicht daraus für die Zukunft lernen, das stimmt, aber ja, es kann auch sein, das wird nie aufgeklärt, und dann ist es jetzt so, dann muss man vielleicht anders für die Zukunft die Lehren daraus ziehen. Ich habe noch mit jemand hat mir noch eine sehr nette Nachricht geschrieben, der ihn auch persönlich kennengelernt hat und nochmal unterstrichen hat, was das für ein toller Typ war, und unnötig, schade, ich weiß nicht, was für ein Adjektiv man dann nehmen soll. Es ist ein großer Verlust, und ja, kann immer nur allen sagen, passt auf euch auf, fahrt vorsichtig und geht keine Risiken. Wir sind ja zum Glück in der Situation, nicht unser Brot damit zu verdienen zu müssen, oder gehe ich von aus, dass wir jetzt niemanden hier hören, unseren Zuhörern haben, der sein Brot damit verdienen muss, selber zu fahren. Dementsprechend passt auf euch auf, geht keine unnötigen Risiken ein, dass sowas nicht häufiger vorkommt.
Also man fragt sich dann ja mal, was kann man tun, dass sowas nicht wieder passiert, weil es kommt doch irgendwann so hat es jetzt die Vergangenheit gelehrt, immer mal wieder der Moment, wo dann doch solche Unfälle passieren, die dann nicht glimpflich ausgehen. Es gibt etliche, die glimpflich ausgehen, aber das ist dann jetzt nicht gut ausgegangen. Man fragt sich dann, was kann man tun? Schwierig zu sagen, finde ich, weil es gibt nicht den einen Grund, würde ich sagen, warum solche Unfälle passieren. Auf den ersten Blick vielleicht, logischerweise würde man sagen, Abfahrten abschaffen. Aber klar kann man solche, ja, sag ich mal, potenziell gefährlichen Streckenpunkte oder gefährliche Abfahrten ins Ziel meiden, sollte man grundsätzlich machen. Ich denke da beispielsweise, diesen Merk gab es bei der Baskenland-Rundfahrt, haben wir uns auch hier drüber unterhalten, so eine Etappenankunft, wo es vom letzten Berg wirklich eine ziemlich verwinkelte Abfahrt runterging. Und da hatte der Veranstalter wohl einfach nicht damit gerechnet, dass da noch fast ein geschlossenes Peloton ankommt. Das war wirklich dann ziemlich krass. Sowas muss man natürlich vermeiden. Aber auf der anderen Seite, ja, wie du schon sagst, sind es auch noch andere Faktoren, die reinspielen, wie welches Risiko gehe ich ein? Was macht mein Material mit? Habe ich vielleicht genau im falschen Moment irgendwo einen Defekt? Oder schätze ich vielleicht einfach eine Situation falsch ein? Also es sind so viele Dinge, die da irgendwie eine Rolle spielen, dass es schwierig ist, in einer Risikosportart wie dem Radsport sowas gänzlich auszuschließen.
Ja, also das Risiko wird immer mitfahren. Wie du hast es eben gesagt, ne? Also niemand kann ausschließen, dass sich der Kleber von José Babilokis, der war es doch damals, ne, Hinterrad löst und so etwas passiert. Also ich bin ja, ne, also ich hab's mehrfach dokumentiert hier auf dem Band, bin kein großer Freund davon, Abfahrten ins Ziel zu machen, aber andererseits das Argument immer abfahren gehört auch zum Radsport, das ist eine Facette dessen. Genauso wie Bergauffahren dazu gehört. Ne? Manchen Fahrer freut sich vielleicht auch seine Skills. Also sagt dem Tom Pidcock, ab sofort wird keine Abfahrt mehr gewertet. Auch ungerecht gegen ihm gegenüber. Ne? Alles mit Abfangnetzen abzusperren geht auch nicht. Ich glaube, hat nicht Toni Martin irgendwie sich auch irgendwie geäußert und gesagt, er hat schon alles dafür gegeben. Da war aber auch nichts Konstruktives mit dabei. Ich glaube, es gibt nicht die eine Lösung. Alles neutralisiert runterfahren ist keine Lösung. Ich weiß es nicht. Also stellte jetzt bei der Eurobike, die wir ja beide besuchen durften, irgendein Hersteller, ich weiß es gar nicht mehr, wer es war, Kleidung vor, die Protektoren quasi eingebaut hat. Also ein sehr weiches Gewebe, was bei Aufschlag dann verhärtet und einen Schutz bildet. Ja,
das war doch auch immer. Das der Hersteller der Kleidung von Jumbo-Visma.
Agu?
Genau.
Ja, mag sein, weiß ich gar nicht mehr. Ne? Ich habe es nur irgendwo so im Hinterkopf abgespeichert. Vielleicht, ne, in diese Richtung ein bisschen noch was denken zusätzlich, aber das können alles immer nur so kleine Bausteine sein, die am Ende des Tages dann vielleicht im Gesamtbild etwas ändern. Man weiß nicht. Also ich habe so das Gefühl, in jeder Dekade passieren 2, 3 solcher Sachen einfach. Ne, und
ja, aber es ist klar, also im Prinzip ist da der Radsport ja auch nur ein Spiegelbild der Gesellschaft. Ja. Also wenn man es mal im übertragenen Sinne so ein bisschen sieht, passieren auch ja ganz normal in der Gesellschaft Unfälle, wo jemand mit dem Auto zu schnell fährt und irgendwo verunglückt oder dass man einfach auf dem Weg zur Arbeit an der falschen Stelle ist, also am falschen Ort zur falschen Zeit. Oder ich denke daran, ja, auch aus dem Radsport ein Beispiel, Xavier Tondo, der damals vom Garagentor erdrückt wurde. Mhm. Also auch solche Sachen passieren. Das ist ja leider nicht ganz auszuschließen.
Nee, das Leben besteht aus Risiko zum Teil, ne? Und es kommen Leute unverschuldet in Situationen. Ich bin selber Zeuge meines Unfalls geworden, wo jemand verstorben ist und so sehr nah dabei. Und das lässt einen auch noch lange nicht mehr los, aber deswegen gehe ich jetzt trotzdem noch vor die Tür. Ne? Du könntest ja zum Schluss kommen, ich gehe jetzt nicht mehr vor die Tür, weil ich sowas erlebt habe. Aber geht halt nicht. Ne? Also das vielleicht muss man aber auch der Typ sein, der es eher verdaut als andere. Ich glaube, man kann einfach nur für sich die Konsequenz ziehen und immer zu sagen, okay, achtet auf euch, achtet auf den Teamkollegen, und wenn einer vielleicht noch mal ein bisschen rasanter runterfährt als nötig und ihr das Gefühl habt, der hat es nicht unter Kontrolle, vielleicht ihm auch mal beiseite nehmen und sowas sagen. Ne? Also ich meine, das waren Profis, die müssen alle gewusst haben, was sie tun. Aber jeder kann mal einen schlechten Moment haben oder einen schwachen Moment oder da kann sich keiner von freisprechen einfach. Ja, so, jetzt haben wir einmal die Stimmung in den Keller gezogen und das auch zurecht, weil jemand da offensichtlich oder augenscheinlich sehr beliebt ist in der Radsportwelt, von uns gegangen ist. Aber ja, weiter geht's. Wir müssen irgendwie, der Trost zieht weiter und das ist auch, ja, das ist eine große Unterhaltungsindustrie und dementsprechend widmen wir uns der jetzt weiter und versuchen jetzt irgendwie den Schalter umzulegen, wenn das auch manchmal dem einen leichter fällt und dem anderen schwerer. Aber wir versuchen es zumindest und widmen uns der Tour de France 23. Nach der Eurobike. Also für mich war so Eurobike ein kleiner Zensus. Und jetzt geht's dann los. Wie heiß bist du auf die Tour?
Ja, schon sehr. Also da war übrigens heute auch schon die Mannschaftspräsentation und am Abend jetzt, also just einige Minuten bevor wir diesen Podcast aufnehmen, und da gab es auch eine Schweigeminute für Gino Meder.
Ah, okay. Ja, zu Recht. Also gute Sache. Wie ich eben schon meinte, ne, man hatte auch so das Gefühl, dass relativ, also man bekam es so aus allen Teams irgendwie mit, dass er überall, also überall Freunde klingt auch doof, ne? Everybody's Darling is everybody's Depp, gesprochen, aber man hatte so das Gefühl, dass wirklich jeder fühlte sich irgendwie beteiligt daran und mochte ihn. Zumindest das, was ich davon sah. Mir hat man auch gesagt, kannst du dich an das U23-Rennen erinnern, wo sein Schweizer Kollege gewonnen hat?
Marc Hirschi, ja, das war, kann ich mich sehr gut dran erinnern. Das war 2018 in Innsbruck. Ja. Da war ich nämlich mit dem Chris zusammen.
Das war so.
Zwei Tage später bei dem Herrenrennen, als Valverde Weltmeister wurde. Und ja, das U23-Rennen ist mir auch noch sehr gut in Erinnerung, weil ja, die Schweizer haben da im Prinzip, wenn man so einen taktischen Leitfaden aufstellen könnte, in dem Rennen das wie auf dem Reißbrett gemacht und der Gino Meder hat sich da eingebracht für seinen Teamkollegen, möchte ich sagen.
Dieser jemand, der mich an das Rennen erinnert hat, meinte, das wäre eines der besten Rennen, das er je gesehen hat und das soll, könnte man sich ruhig nochmal, also wenn man nochmal sentimental wird diesbezüglich, dann könnte man sich das ruhig angucken. Das wäre ein fantastisches Rennen gewesen.
Ja, und es ist ja interessant, also auch da stand ja im Prinzip, sage ich mal, dieses U23-Rennen im Schatten von dem Juniorentitel von Remco Evenepoel, der, muss man schon sagen, vieles überstrahlt hat im Prinzip in dieser Generation bis dann.
Ja, aber umso mehr vielleicht nochmal eine Gelegenheit, sich das Rennen anzugucken, wenn man es damals verpasst hat oder noch nicht so weit war oder nicht dem die Aufmerksamkeit gewidmet hat, wie auch immer. Ja, aber kommen wir zur jetzigen Tour. Wie sollen wir es angehen? Also, wir
sprechen ja erst über die Strecke ein bisschen, ja. Und schauen dann mal, wer da was zu machen hat.
Wer da was zu machen hat. Ich hoffe, die fahren Fahrrad. Strecke. Wie war das nochmal? Früher gab es doch das mehr oder weniger ungeschriebene Gesetz, gerade Jahre im Uhrzeigersinn, ungerade Jahre gegen den Uhrzeigersinn oder sowas. Das hat sich gefühlt in den letzten Jahren ein bisschen aufgeweicht, oder?
Ja, beziehungsweise in diesem Jahr gibt es ja gar keinen Uhrzeigersinn.
Ja, also eben. Also das ist da noch mal
rechts.
Ja, von links nach rechts und kein oben unten. Ja, im ersten Moment würde man sagen, eine komische Strecke. Man fängt an im Baskenland, Pyrenäen, dann irgendwie so massiv zentral und dann in die französischen Alpen und dann wieder rüber. Also ich sag mal so, wenn Prudhomme hinterher gesagt hätte, eine klassische Tourstrecke, dann hätten ihn, glaube ich, alle ausgelacht.
Ich finde, das hast du vollkommen recht. Es ist eine Tourstrecke vor allem für Bergfahrer, wenn man das realistisch sieht. Es gibt nur ein Zeitfahren. Das ist, meine ich, auf der 16. Etappe. Genau. Das ist auch nur 22 Kilometer lang und im Prinzip ein halbes Bergzeitfahren. Und es gibt dann doch sehr viele Berge und auch ja für Pancheure ist einiges dabei, gerade wenn ich mir so den Auftakt angucke, wo wir jetzt vielleicht noch mal ein bisschen ins Detail gehen können.
Die einzige Frage, die wichtigste Frage, nicht die einzige Frage, aber die mit Abstand wichtigste Frage, welches ist die Etappe, die Mark Cavendish gewinnt.
Oder welche? Da gibt es nur eine.
Da gibt es nur eine, die 21. Etappe.
Ja.
Wenn das passiert, was machen wir dann? Also ich spreche jetzt, lass uns mal irgendwie sowas, also wenn Mark Cavendish die letzte Etappe, die 21. Etappe gewinnt, werde ich die nächste lange Runde, also ich habe so geplant, vielleicht noch in den Sommerferien, vielleicht meine 300 vom letzten Mal mit einer 300, um eine 350er zu erweitern, werde ich die nächste Runde von 350 Kilometern im T-Mobile-Trikot von 206 fahren. Einfach, um mal richtig aufzufallen auf der Straße.
Ja.
Hast du etwas Ähnliches, also was du anbieten kannst? Und wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Also ich überrumpel dich ja jetzt auch ein bisschen damit.
Ich würde darauf gar nichts wetten im Prinzip. Also ich wüsste nicht, was da jetzt mein Einsatz sein sollte.
Ja, nee, ich will das ja so ein bisschen raufbeschwören. Ne? Also wenn das passiert, dann vielleicht, ja, mache ich auf jeden Fall. 350 Kilometer im T-Mobile-Trikot von 2006, ich werde es mit dem Foto beweisen. Wenn Mark Cavendish die 21. Etappe gewinnt, vielleicht drücken ihm jetzt dadurch ein paar Leute mehr die Daumen und es klappt deswegen. So ist mein Hintergedanke bei der ganzen Geschichte. Ja, genau, wir gehen die Etappen mal jetzt so einmal im Sausewind durch, geben schon mal an welchen Tagen ihr vielleicht damit rechnen könnt, dass ein Sprint ankommt, ob jetzt mit Mark Cavendish am Start, am Ziel als Erster oder nicht. Welche Etappen besonders wichtig sind und welche man dann vielleicht auch erst um 17.14 Uhr anmacht, wenn um 17.15 Uhr die Zielankunft ist. So, in diesem Sinne. Also Samstag, gerade sagtest du, ist die Vorstellung, die werde ich dann später noch nachholen. Samstag, 12.30 Uhr ist dann der Start in Bilbao. Man startet also im Baskenland oder wie du eben sagtest, von links nach rechts, von links unten nach rechts oben, im Baskenland. Bilbao nach Bilbao, 182 Kilometer. Ja, mittlerweile werden auch bei, ist ja Strava, glaube ich, hier offizieller Mitglied, also die Strava-Segmente werden sogar alle auf Dienstleister. Ah, okay. Was ist der Unterschied zwischen einem Partner und einem Dienstleister?
Ja, also ich würde das jetzt einfach mal so als Dienstleister bezeichnen für, da gibt es ja unterschiedliche Segmente.
Mhm, genau.
Die du auf den, die du auch sogar tatsächlich, glaube ich, als, ja, Privatperson da abfahren kannst und dich dann mit den Profis messen kannst.
Ja, was ich, wenn ich mir jetzt schon das erste Segment, das erste Segment von, es wird, glaube ich, wenn ich das hier richtig sehe, bei jedem, also zumindest habe ich jetzt bei der ersten Etappe, wurde mir ein Segment ausgegriffen, das habe ich jetzt mal aufgemacht. Erster Egan Bernal, zweiter Egan Bernal, also scheint er ganz gut unterwegs zu sein. Die erstbeste Zeit, verstehe ich nicht, schnellste Zeit, Egan Bernal, 9 Minuten 1, zweitschnellste Zeit, ich kann jetzt aber nicht draufklicken, Emanuel B. Punkt. Wer könnte das sein?
Ja, also das geht um diese Côte de Vivero, die du ansprichst, das ist der vorletzte,
ja, genau.
Zweitkategorie Berg auf der ersten Etappe, die ist insgesamt 182 Kilometer lang und diese Côte de Vivero, die wahrscheinlich auf Spanisch ganz anders heißt, einfach eingefranzösischt wurde, die ist so rund 30 Kilometer vor dem Ziel und dann kommt halt noch die Côte de Pique, die nochmal entscheidender sein wird, glaube ich. Und wenn man sich da mal das Segment anguckt, gut, da ist jetzt dann Sean Bennett vorne, aber ich finde das eigentlich sehr gut. Also man kann ja auf der Karte im Prinzip.
Warte mal. Oh, ich bin gerade, glaube ich, ein bisschen leise. Moment, ja. Aber Segment auf Strava, also gibt es da mehrere? Ach, ich bin bei Stage 1 und dann wird doch mir noch 1 angezeigt. Ah, ich kann weiterklicken. Okay, das habe ich nicht gesehen. Ja. Grüße an den UI-Macher. Stimmt, okay, das zweite. Ah, okay. Ja, also ich finde das von der Idee her auch super. Ich möchte nur darum bitten, also ich habe jetzt noch nicht durchgeguckt, was habe ich überhaupt zu bitten, aber ich hoffe inständig, dass es nicht auch irgendwelchen Abfahrten das auch gibt, aus vorher lange und erläuterten Gründen, werde ich nachher mal durchgucken.
Ich glaube, das wird es nicht geben.
Aber ich glaube, es gibt gar keine Strava-Segment auf Abfahrten, oder haben die jetzt nicht mal aus Sicherheitsgründen irgendwie sozusagen abgeschafft?
Mag sein.
Ja,
hoffe ich. Ich finde es aber ganz gut gemacht, also wie man es auf der Tour de France Website sieht, dass da im Prinzip geografisch die Landschaft hinterlegt ist und die Straße darüber von dem Berg gelegt ist. Das Segment, die Bestzeit, hält aktuell Sean Bennett, nicht Sam Bennett, wenn er das nämlich hätte, dann wäre er mit Sicherheit zur Tour de France mitgefahren. Hm. 5 Minuten 26, aber da werden mit Sicherheit andere Leute schneller hochfahren während der Tour de France.
Was jetzt noch cool wäre, wäre, wenn die, also wenn die schon der offizielle Dienstleister, ich wollte gerade Partner sagen, aber ich lerne dazu, der offizielle Dienstleister sind, dass auch während der Übertragung, also es kann ja nicht so schwer sein, ne? Also man weiß ja jetzt, okay, wie viel Kilometer vom Ziel oder die Entfernung vom Ziel ist, man so eine virtuelle Linie einblenden würde. So, hier geht's los. Also ich möchte ja gar nicht, ich möchte gar nicht davon träumen, dass wie beim 100-Stunden-Weltrekord diese Linie eingeblendet vor dem ersten Fahrer ist. Aber einfach nur, wenn das Segment startet, dann zu sagen, okay, hier startet jetzt das Segment, dann kann man sich auch schon darauf einrichten, okay, 5 Minuten geht's noch, nur mal kurz aufs Klo, damit ich fertig bin, damit ich wieder da bin oder sonst irgendwie, ne? Das finde ich noch cool. Aber kann ich mir auch vorstellen, dass das gemacht wird oder dass, wenn es noch nicht gemacht wird, in Zukunft passieren wird.
Ja, also da hat der Radsport viel Nachholbedarf oder beziehungsweise gibt es viel Potenzial, sag ich mal.
Ich wollte gerade sagen, also ich finde das, also ich kenne mich jetzt mit anderen Sportarten auch nicht aus, aber ich finde das jetzt so als Service
um
schon.
Um die Übertragung zu digitalisieren, also ich nehme immer so ein bisschen als Musterbeispiel die Formel 1 her, wo wirklich die, ja, also nicht die komplette, aber zumindest Teile der Radiokommunikation offen sind. Das soll, meine ich, gelesen zu haben, dieses Jahr auch bei der Tour de France erstmals passieren. Dass da teilweise der Funk eingespielt wird und wo du halt viel mehr interaktive Elemente noch hast, beziehungsweise einfach Zusatzinformationen, weil gerade beim Radsport bietet sich sowas an, wo dann doch manchmal so manche Übertragung etwas, ja, will nicht sagen dahin siecht, aber schon es Lücken zu füllen geht.
Da gehst du deinen Kollegen jetzt aber hart ins Gericht.
Ja, das hat ja nichts mit den Kollegen zu tun. Das tut, hat einfach damit zu tun, dass manche Etappe einfach doch Leerlaufphasen hat. Und wenn ich da den Zuschauer oder die Zuschauerin am Bildschirm halten möchte, dann bietet sich sowas ja an, also dass ich halt solche Elemente anbiete.
Ich glaube, der Punkt ist einfach, dass ich diese Leerlaufphasen nicht so empfinde. Das ist vielleicht, sind wir da oder ich, wir auch.
Ja, müssen wir uns auch nichts vormachen. Jetzt auf diesen ersten zwei Etappen wird das nicht passieren, weil die Strecke.
Absolut Spannung bis zum Höhepunkt. Ja, klar, wer kommt weg? Wer holt die Interims, Sprints bei Kilometer 88,2? Wie du siehst, bin ich bestens vorbereitet. Wir haben schon, wann haben wir schon mal so viele Bergpunkte auf der ersten Etappe zu holen?
Ja, also da gibt es genügend Ansporn, um die Fluchtgruppe zu gehen.
Und genügend Ansporn, sich von Anfang bis Ende zu gucken, die Etappe.
Ja, also da wird es garantiert nicht langweilig werden, weil es ist auch die erste Etappe. Alle sind nervös und wir wissen ja, bei der Tour de France so die ersten 2-3 Etappen, wenn alle noch frisch sind, da geht es immer sehr hoch her. Und ja, also um mal auf die Etappe zu kommen, wie gesagt, es gibt da, ja, was ist das, 10 Kilometer von dem Ziel wird diese Côte de Pic erreicht, 2 Kilometer mit 10% mittlerer Steigung. Ja, ist das was für einen Puncheur, also da zählen viele Fahrer rein. Könnte es mir sogar vorstellen, dass da gleich die Favoriten irgendwie ziemlich weit vorne landen werden.
Mhm. Ja,
Sprint wird das mit Sicherheit nicht geben.
Bitte?
Ein Sprint wird das mit Sicherheit nicht geben.
Das glaube ich auch nicht. Also ich glaube auch, dass da eine mittelgroße Gruppe von vielleicht so 20 Leuten über die letzten, also die, meiner Meinung nach werden die sich schon am vorletzten Berg, ne? Der ist ja jetzt auch mit 7,3% nicht ganz so leicht und da werden sich, also ich kann mir vorstellen, dass viele, viele Fahrer aus dem Baskenland sich diese Etappe auch schon angekreuzt haben, da in der Heimat was zu machen.
Ich habe gerade mal nebenbei beim Wettanbieter geguckt, hat Tadej Pogacar die beste Quote sogar.
Für die Etappe?
Ja.
Oho, oho.
Und dann natürlich Van der Poel, Van Aert, Pitcock, also ja, diese ganzen Fahrer, die man auf sowas auch vorne erwartet.
Ja, das hätte ich, also wenn Pogacar, also entweder ist er sich dann extrem sicher, wenn er da schon sozusagen die Karten auf den Tisch legt, so in dem Stile, vielleicht auch, weil er Bock hat einfach, aber ansonsten hätte ich auch Pitcock und Van Aert so als die Fahrer gesehen, die da mit ein Feuerwerk anzünden. Etappe Nummer 2 können wir dann ja einfach direkt weitermachen, würde ich behaupten. Übrigens, dass diese mit diesen ganzen Spielereien, ne, mit dem Segment und so, dass es die Tour geschafft hat, dich von Pro Cycling Stats zur Tour zu bringen, also zur Tour-Übersicht-Seite, ne? Was so jahrelang gab es hier die eine und die andere Seite und jetzt bist du bei der Tour-Seite gelandet.
Naja, ich finde, das hat auch so ein bisschen mit dem mit der Umstrukturierung der anderen Seite zu tun.
Okay.
Wo ich mich jetzt tendenziell eher ein bisschen gefragt habe, was ist das jetzt? Also finde ich mich schwieriger zurecht jetzt. Aber nichtsdestotrotz, also machen wir uns nichts vor, was Rennorganisation angeht, ist die ASO Vorreiter und auch das spiegelt sich auch im Design der Webseiten wieder.
Ja, ja, manchmal finde ich nur, also die, ja, aber das, müssen wir jetzt mal, die Anstiege, ne, also Kategorie 3 zum Beispiel fehlt das Profil noch und 4 auch. Ah, ab Kategorie 2 erst hat man die profiliert. Okay.
Gibt es halt nicht zu jedem. Aber im Prinzip ist so, ja, Etappe 2, die geht dann von Vitoria Gasteiz nach San Sebastian, 208,9 Kilometer. Ja, die erste Etappe so ein bisschen gespiegelt, nur die Berge sind länger.
Mhm. Ja, wird das dann, da wird es, wird es da eine Sprintankunft werden? Würde ich jetzt nicht, du bist relativ gnadenlos schon.
Ja, da gibt's, also klar, wenn man sich, also der Heizkibel ist da noch kurz vorm Ziel, der, wenn man sich da dran erinnert, der ist ja auch oft Teil der Klassiker San Sebastian, das ist ein richtig schwerer Berg, also 8 Kilometer, zwar 5,3% nur mittlere Steigung, aber wenn du dir das mal detailliert anschaust, dann gibt es dann Flachstück sogar drin und der Rest da ist so mit 7-8%. Von daher kann ich mir nicht vorstellen, dass da irgendwie ein Sprinter mit drüber kommt.
Mhm. Ja, wahrscheinlich. Am Ende des Tages hast du wahrscheinlich recht. Und wir sehen, im Prinzip werden wir gleich in Top 10 wie am Tag vorher auch da im Ziel sehen. Oder sagen wir mal, von den Top 10 am Vortag sind wieder 6 Stück dabei. So, darauf wird es hinauslaufen. Auch da sind dann diesmal 3. Wo habe ich denn jetzt hier drauf gedrückt? Jetzt ist ja alles kaputt. Ich habe, glaube ich, die ASO-Seite kaputt gemacht. Naja, ist halt so. Was soll man machen? Auch hier wieder 3 Segmente. Also das ist schon alles, die wissen schon, was sie tun, glaube ich da. Außer, dass ich die Seite jetzt kaputt gemacht habe. Ich muss mal kurz hier, weiß ich auch nicht, was ich machen muss, was mein Rechner ist.
Na, können wir schon mal weitergehen zu.
Ja, du kannst schon mal weitergehen, genau.
Bei Etappe 3 von Amorebieta Etxano nach Bayonne verlassen wir das Baskenland wieder, kehren zurück nach Frankreich. Sind dann, ja, meine ich so, die letzten rund, glaube 30, 40 Kilometer, wo die Etappe über französischen Boden dann wieder führt, ist jetzt letzten Endes nichts Weltbewegendes. Ich schätze die erste Chance für die Sprinter, die Etappe gibt im ersten Teil, wo man dann aus dem Baskenland da rausfährt, Richtung französische Grenze dann wieder, ja, einige Bergwertungen, 4 sind es insgesamt, einmal 4. Kategorie, 3-mal 3. Kategorie, aber zum Schluss dann in Bayonne, schätze ich, wird es die erste Chance für die Sprinter geben.
Okay, ja, irgendwie weiß ich noch nicht, was mein Rechner hier macht, muss ich gestehen. Ich gucke jetzt mal, ob ich dir irgendwie wieder folgen kann, ansonsten wird das hier eine relative Solo-Nummer für dich. Oder? Ja,
4. Etappe dann, Sachs nach Nogaro, da geht es dann im Prinzip, ja, ähnlich weiter, also da gibt es sogar noch weniger, sag ich mal, topografische Hindernisse, eine Bergwertung der 4. Kategorie. Wird auch wieder was für Sprinter, nur ich meine gelesen zu haben, dass diese Ankunft auf so einer Motorsport-Rennstrecke ist.
Das habe ich auch gesehen, ja.
Ja, und das ist wird dann, sage ich mal, ein recht besonderer Sprint werden oder ein Sprint, der seine eigenen Gesetze hat und nicht wie ein klassischer Massensprint abläuft. Wahrscheinlich geht es da auch dann wieder darum, wahrscheinlich, ja, breite Straße, sich möglichst lange zu verstecken irgendwo im Windschatten.
Jetzt sind wir wieder da. Ich hatte ein kleines technisches Problem, was so peinlich ist, dass ich nicht drüber sprechen möchte. Und wir sind bei, ich habe die Tour wieder aufgekriegt. Wir waren bei Etappe Nummer 4, war das auf der Rennstrecke, richtig?
Ja.
Genau. Ja, also ich finde ja solche Rennstreckenziele, haben ja so einen gewissen Charme, ne? Und zumindest kann sich hinterher keiner, also wenn da einer in die Bande gedrückt wird an der Seite, dann hat irgendeiner richtig was falsch gemacht. Kleiner Funfact da, im Deutschen Olympischen Museum in Köln, Sport- und Olympiamuseum genau genommen, konnte ich zuletzt das Trikot von Rudi Altig auf Nürburgring bewundern. Da hat er den Weltmeistertitel damals, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, geholt.
Ja.
gegen die Spannung bei der Etappe spricht, es gibt kein Strava-Segment, was man sich anschauen kann, also wird es offensichtlich nicht viele Berge geben. Ja, das, ich sag mal, der Tag, wo man vielleicht mit viel Glück, also weißt du, so ein Sprint ist ja nochmal was Besonderes als besonders sonst. Cavendish, setze ich mal ein Fragezeichen in den Raum. Ja. Fünfte Etappe, also einer der Orte, der, glaube ich, ich weiß nicht, gibt es irgendeinen Ort, der öfter außer Paris angefahren wurde als Pau? Ich glaube nicht.
Po, ja. Po? Ja. Pau, Po. Ist, also ja, schon auffällig, dass da die Tour im Prinzip fast jedes Jahr ist. Klar, der Ort, denke, der ist logistisch sehr gut geeignet für Start oder Ziel. Und zum anderen liegt er auch geografisch sehr gut, weil das ja ein Stückchen Ausgangs der Pyrenäen ist und ja, auch in diesem Jahr wieder sozusagen Anlaufstation ist, um in die Pyrenäen reinzufahren.
Ja, und da geht es dann auch los. Also Carcassonne fällt mir noch ein. Die sind auch immer sehr, sehr oft dabei. Stimmt. Und ja, von Po, sprich das Po aus, ne? Ja. Geht es auf den Col de, also mit so entspanntem Anlauf, 15 Kilometer an. Ich wundert ein bisschen, wenn ich die Werte nur alleine sehe, dass der auch Kategorie ist, weil so.
Ja. Naja, 15 Kilometer mit.
Ja, schon. Moment,
das ist schon.
Ist ein Brett.
Schon hab ich, aber gut, ich rechne jetzt auf der Etappe nicht mit den Favoriten, sondern eher mit einer Fluchtgruppe, weil da kommt zwar noch der Col de Marie Blanc, richtig schwerer Berg nochmal, erste Kategorie, aber der ist halt noch so 18 Kilometer vor dem Ziel. Glaube ich nicht, dass sich so früh in der Rundfahrt schon jemand da aus der Deckung wagt.
Also entweder man muss sehr unter Druck sein oder sich extrem gut fühlen.
Genau, wäre jetzt die Etappe, diese fünfte Etappe, Etappe Nummer 19 oder so, dann würde ich sagen, ja, kann ich mir vorstellen, wird auf jeden Fall was für die Favoriten, so glaube ich eher ein Ausreichen.
Der nächste Tag ist dann so ein klassischer Tag, behaupte ich einfach mal, mit dem Aspin und dem Tourmalet. Viel klassischer geht es kaum, es sei denn, man ist jetzt in den französischen Alpen und macht da, verbindet da etwas. Glaubst du denn, also am Ende noch der, ja, das ist ein erster Kategorieberg am Ende. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass diese Etappe so ein bisschen, also das wird ein großes Fest. Weißt du, was ist das für ein Wochentag? Das ist in der Woche, ne? Also so.
Muss ja. Die Etappe findet Start
Freitag.
Freitag, ja.
Aber ich glaube, da passiert nichts.
Glaube ich auch, also wenn dann Abstände im Sekundenbereich irgendwie, weil wenn man sich das mal anguckt, klar, da ist der Tourmalet irgendwo drin, aber das mitten in der Etappe.
Ja.
Und zum Schluss gibt es dann diesen Schlussanstieg nach Carteretz, weiß nicht, wie man es ausspricht, 16 Kilometer mit 5% dann doch eher ein Rollerberg. Klar, da gibt es zwischendrin die letzten von Kilometer im Prinzip 4 bis Kilometer, sagen wir mal so, 1 oder 2 vom Ziel, so ein schwarzes Segment, also mit Steigung bei 10%, aber auch da erwarte ich jetzt nicht, dass da irgendwie jemand versucht, die Tour zu entscheiden.
Ich glaube, dass, also man hat sich gesagt, okay, wir haben hier eine Liste von 10 historischen Anstiegen, davon müssen wir 5 abarbeiten, da sind wir schon mal in der Gegend, dann nehmen wir die 2 mit und das ist so für die Radsport Liebhaber wie uns, wird das ein schöner Tag, schöne Etappe, schön anzusehen. Aus sportlicher Sicht halte ich die für nicht besonders relevant. So leid es mir tut. Ich würde gerne was anderes sagen, aber ich glaube, da wird es Sachen geben, die deutlich relevanter sind. Der nächste Tag gehört mit Sicherheit dann nicht dazu, weil da geht es dann von Mont de Marsan nach Bordeaux. Flachetappe von
100. Das ist dann nämlich der Freitag. Also die Etappe davor ist am Donnerstag. Diese Etappe jetzt nach Bordeaux,
ja, stimmt.
Am 7. dem Freitag. Ich hätte mich schon gewundert, also dass die ASO so eine Etappe aufs Wochenende legt. Hätte ich nicht gedacht, dass die sowas machen würden. Deswegen die hatte mich das schon
gewundert. Bordeaux-Etappe meinst du?
Ja, genau.
Warte mal, kurz einen Schritt zurück, aber die Donnerstagsetappe auf den Donnerstag zu legen mit diesen historischen Dingern ist auch andererseits,
ja. Es ist nicht die Knaller-Etappe der Rundfahrt, sagen wir mal so,
ja, und
daher kann ich das schon nachvollziehen, dass man so, ja, man nimmt die Pyrenäen da irgendwie mit, aber so richtig fährt man nicht rein.
Man muss hin. Ja, die Bordeaux-Etappe, ne, das ist dann der zweite Etappensieg von Mark Cavendish. Also da hat er dann den zweiten eingefahren. Ist aber auch, glaube ich, das Einzige, was man da zu erwähnen hat an dem Tag. Ne? Also auch da ist das Strava-Segment in 2 Minuten abgefahren. Kann man also, oder siehst du dann noch irgendwelchen, hast du noch Gesprächsbedarf?
Nee, das wird ein Massensprint.
Nee, ja. 8. Etappe. Ich sag mal so, eines Sonntags nicht würdig. Deswegen wird sie auch an einem Samstag gefahren.
Ja, selbst, also ich würde auch sagen, das ist wieder was für die Sprinter. Klar, kann man versuchen, da die Jungs mit den ganz dicken Oberschenkeln in Schwierigkeiten zu bringen an diesen zwei Viertkategoriebergen und diesen Wellen im Finale, aber nee. Ich denke, das wird wieder was für die Sprinter. Wobei man sagen muss, natürlich 200 Kilometer auf der Distanz immer schwierig zu kontrollieren, aber ich denke, die sind dann noch so hungrig am Anfang der Rundfahrt.
Ja, das unterstreiche ich. Wird dann der, habe ich das richtig mitgezählt? Der dritte. Ich habe einen dritten Strich gemacht bei Mark Cavendish, ne? Dritter Mark Cavendish. Ich gehe da all in. Also, das lasse ich mir nicht nehmen. 9. Etappe am Puy de Dôme. Auch einer ist, glaube ich, ist das die Geschichte, dass der so lange nicht gefahren wurde jetzt und jetzt mal wieder? Ja, habe ich richtig in Erinnerung. Warum gibt es da kein Strava-Segment von? Das irritiert mich.
Weil man schon da nicht fahren darf?
Klingt logisch. Also einfache Frage, einfache Antwort. Das mag ich.
Ich meine, man kommt da nur mit einer Seilbahn hoch oder aber an so Ausnahmetagen wie jetzt der Tour de France. Das Ganze ist da ja auch, wie soll man sagen, unter Schutz gestellt, diese ganze Region. Auf der anderen Seite, wenn man mal so ein bisschen kritisch ist, kann man ja auch mal fragen, warum fährt man da jetzt mit dem ganzen Tourtross irgendwie ins Naturschutzgebiet und gibt es da nicht andere Anstiege, die sich irgendwie anbieten? Aber klar, Puy de Dôme ist so ein Mythos. Da gab es früher das Duell Anquetil gegen Polidor, genau. Schon lange her, die Älteren werden sich erinnern. Aber man muss ja auch sagen, der Anstieg Puy de Dôme, der ist ja auch nicht ohne. Also die letzten, sagen wir mal, 4 Kilometer immer bei 11%. Das ist schon ordentlich knackig und auch den ganzen Tag vorher geht es rauf und runter. Ich erwarte da so im Prinzip das erste Mal eher als in den Pyrenäen, dass sich da einer der Favoriten zeigt.
Ich glaube, unterstreiche ich auch diesmal, dass wir uns so einig sind. Eigentlich ist es auch der Fall, weil du Ahnung hast und ich manchmal dann ein bisschen Glück. Aber insbesondere der letzte Teil des Puy de Dôme, ne? Also diese letzten, was sind das? Ich glaube, ab Kilometer 9, die letzten 4 Kilometer ungefähr, die haben es ja dann auch richtig in sich. Ab diesem Parkplatz da. Da werden wir das, also an diesem Sonntagnachmittag, 16 Uhr, da seht ihr das erste Mal, wie sich die Favoriten und die sich zum erweiterten Favoritenkreis selber zählen, mal wirklich dann die Karte auf den Tisch legen müssen. Und dann, Ruhetag am nächsten Tag, ne? Also man kann da auch vielleicht mal das ein oder andere Korn noch mehr reinlegen, was man sonst an den Tagen vorher gespart hat, weil man regenerieren kann. Also das ist für mich so der erste Tag, wo ich, abgesehen von den 3 Etappensiegen, die Mark Cavendish schon eingefahren hat zu dem Zeitpunkt, wo ich dann sage, okay, da wird es abgehen. Ne, man kann sich erster, zweiter Tag, kann man schon vielleicht, wird man auch spektakuläre Sachen sehen. Aber wenn man wirklich so jemand ist, der sich primär auf die aufs Gesamtklassement konzentriert bei seinem Schauen, da wird das einer der Tage, die wichtig sind. Montag,
10.7.
verdient. Und 10. Etappe, Dienstag, 11.7. vielleicht auch mal so das Datum zwischendurch, ist eine Etappe, wo ich schon wieder sage, man fährt so ab Kilometer, ich sag mal 140, ist das so ungefähr richtig, bis die letzten 20 Kilometer, Pi mal Daumen, mehr oder minder bergab. Ja, also man kann so eine Strecke jetzt auch nicht mehr ändern, weil es vor ein paar Tagen dann diesen Todesfall gab. Oder natürlich kann man das, aber stelle ich mir schwierig vor. Aber das ist so eine Nummer, wo ich mir dann schon wieder denke, muss das sein? Ne? Also.
Naja, wenn man es so sieht, die letzten zumindest 10 Kilometer rund sind dann flach. Also da geht es
nicht
vorher. Aber ich kann mir schon vorstellen, wenn man da noch, im Prinzip in der Sphäre, in der Gegend des Puy de Dôme unterwegs ist, dass da auch die Straßen schmal und eng sind und dann ist sowas natürlich immer heikel. Ich musste immer, ich weiß nicht genau, ob es in der Ecke war, aber Zentralmassiv ist ja auch ähnlich, an diesen Sturz denken von Johnny Hoogerland auf so einer Abfahrt im Zentralmassiv, der da in diesen Stacheldraht geflogen
ist. Ja. Aber das war das nicht das so eine Autogeschichte auch? Oder war
der Auto? Wurde da richtig reingerammt, ja, von so einem Direktionsfahrzeug. Aber eben deshalb ist es, war auch klar, logisch war der Fahrer schuld, aber dessen ein bisschen geschuldet, dass da so enge Straßen waren.
Hm. Ja. Ja, also ist eine Etappe, die da würde ich jetzt als also als Mannschaftsleitung würde ich da sagen, Jungs, passt euch auf an dem Tag. Ne, auch viele, das ist ja auch nicht die einzige Abfahrt, ne, die so eng ist. Also da hast du ja im Prinzip, du hast ja 1, 2, 3, 4, 5 kategorisierte Berge, die man immer hochfährt, aber auch wieder runterfährt. Also 5 Abfahrten von einer Länge zwischen, ich sag mal 10, vielleicht mal 5 Kilometer. Also auf der Etappe geht es wirklich viel bergab. Und wie du schon sagst, bei kleinen Straßen, engen Straßen, das hoffen wir mal einfach.
Ich mal, dass da ein paar Fahrer aufgeben werden. Also nicht wegen Stürzen, sondern einfach, weil sie angeschlagen aus dem Ruhetag kommen und es gleich eine Bergwertung hochgeht und dann den ganzen Tag nur rauf und runter. Und wenn du da angeschlagen bist und es von Anfang an das Tempo hoch ist, dann fast es.
Ja, hatte ich noch nicht den Gedanken, halte ich aber nicht für unwahrscheinlich. Sind wir uns einig, dass es da eine Ausreißergruppe geben wird, die das Ding abschießt?
Ja.
Ja, gut. Schön. Das ging leicht. Etappe Nummer 11. Mittwoch dann. Also wir finden uns quasi bei Halbzeit. Eine flache Etappe. Das wird dann, sind das 4, ne? Vierte flache Etappe. Natürlich auch der 4. Sieg von Mark Cavendish. Gar keine Frage. Wenn mich gleich jemand fragt, wer das Sprinter-Trikot gewinnen wird, werde ich, glaube ich, nicht beantworten müssen, oder? Nee, jetzt mal ohne Spaß.
Auf gar keinen Fall Wout van Aert.
Auf keinen Fall Wout van Aert. Ja, Sprintetappe, schlicht und einfach. Also braucht man jetzt nichts groß drumherum tun. Das wird so sein.
Ja, sehe ich genauso. Also
da
gibt es nichts weiter zu sagen. Tun.
Nee, da gibt es nichts weiter zu sagen. Ja. Gibt es zwar ein paar Bergwertungen. Also das ist auch so ein Tag, da wird vielleicht so das Bergtrikot, okay, die für die 12. 12 Dinger. 12. Etappe. Ist die Etappe, wieso scrollt das denn hier immer so runter, so komisch?
Rouen nach Belleville en Boulangerie.
Wo? Nochmal? Nee. Ist für mich so ein bisschen, ich will nicht sagen, eine Kopie oder die kleine, leichtere Schwester von der Etappe von Dienstag.
Ja, ich muss mich da immer tatsächlich gerade ein bisschen auf der Karte orientieren. Sind dann immer noch im Prinzip, ja, das ist Zentralmassiv da die Gegend, nordwestlich, sage ich mal grob gesagt, von Lyon. Ja, also ich würde die Etappe nicht unterschätzen, also auch mit dieser Kombination von diesen zwei Zweitkategoriebergen, da 40 Kilometer vor dem Ziel und so 25 Kilometer vor dem Ziel, ja, muss man schon aufpassen als Klassementfahrer und ansonsten, ich weiß nicht, aber, wie du es siehst, aber ich denke Ausreißer.
Ja, ganz klar, Ausreißer. Ist halt immer zu dem, ich finde auch zu dem Zeitpunkt der Tour, das ist so Mitte der zweiten Etappe, alle sind schon ein bisschen angeschlagen, das kann halt einfach mal so ein Tag sein, wo sich einer bombig fühlt und was versucht, wäre es jetzt gar nicht so die schlechteste Etappe für, ne? Also diese, ich würde die zwei Zweitkategorieberge, die du hast, da ist ja noch eine Drittkategorie auch davor. Also die letzten, ich würde es mal so sagen, die letzten etwa 70, 60 Kilometer oder so sind durchaus anspruchsvoll. Jetzt kein langer Anstieg im Sinne von einem Kategorieberg, aber da kann man schon Leute kaputt machen und da kann man auch vielleicht mal jemanden aus den Schuhen fahren, der vielleicht auch einen schlechten Tag hat. Ne? Also wenn man jetzt mal so ein Szenario spinnt, abgesehen von den zwei Favoriten, hat man dann vielleicht noch Nummer 3, 4, 5, 6, 7 im Gesamtklassement. Und wenn da ein, zwei mal an dem Tag so einen schlechten Eindruck machen, dass da ein paar zusammenspannen und sagen, ey komm, den fahren wir jetzt aus den Schuhen, durchaus möglich.
Glaube ich aber wirklich nur, wenn da jemand einen schlechten Tag hat, weil wenn man sich die nächste Etappe dann anguckt, wird man an dem Tag keine Kraft verpulvern, unnötig.
Ja, Also da muss angenommen jetzt ein, keine Ahnung, ein Vingegaard hätte an dem Tag einen schlechten Tag, ne, und wird nur hinten dran rumhängen und nicht und wird seine Leute zurückholen und so weiter. Da könnte man es versuchen, aber da muss man auch, ja, wie du schon sagst, also sich sehr sicher sein, dass man das, was man investiert, irgendwie zurückbekommt, beziehungsweise dass es sich lohnt. Donnerstag, die Etappe meinst du, die am Grand Colombier endet?
Mhm. Genau.
Ist kurz, ergo fängt man wahrscheinlich auch schon am ersten, fängt man ja mit dem Hügel davor schon an?
Nee, da wird nicht viel passieren, also es ist ja nicht mal eine Bergwertung.
Ja, eben, das irritiert mich auch so sehr.
Also ich hätte gedacht, das ist ein Sprint in dem Berg.
Ja, das irritiert mich noch mehr. Also ich dachte, da kannst du jetzt zumindest eine Viertkategorie draus machen oder so. Also du meinst, ja, die fahren bis Kilometer 122? Nee, wie muss ich das? Von 17,4 in einem Sinn. Also bis Kilometer 120. Also man könnte die doch auch alle dahin fahren, einfach auf Kilometer 20 absetzen und sagen, so, jetzt geht's los.
Wie so ein Bergzeitfahren, ja. Also ich glaube, an dem Tag haben Ausreißer gute Chancen, weil keiner, glaube ich, da diese 120 Kilometer seine Mannschaft einspannen möchte und gleich Vollgas fahren will. Die werden einen großen Vorsprung haben, das unter sich ausmachen und dann wird der Kampf der Favoriten dort am Grand Colombier toben, kann man sich noch gut dran erinnern an die Etappe 2020, die auch dort endete. Das war just der Tag, an dem Egan Bernal so schwer eingebrochen ist Pogacar das erste Mal Roglic da besiegt hat.
Jetzt, wo du es sagst, erinnere ich es, sonst hätte ich vielleicht da nicht so drauf gekommen, um ehrlich zu sein. Wer ist denn da bei dem Segment? Da können wir ja dann mal gucken. Ne? Also das ist ja dann schon mal eines der interessanteren. Und Tadej Pogacar vor Richie Port, Sepp Kuss, Rigoberto Urán. Das scheinen die Leute zu sein, die es an diesem Tag zu beachten gibt. Also
ja, es sind wahrscheinlich genau die Leute, die da 2020 vorne waren.
Gehe ich von aus, ja. Damiano Caruso, Thibaut Pinot, Kruiswijk. Müsste man jetzt mal gucken. Ich kann hier aus jetzt nicht so gut sehen, an welchem Tag das war, aber klingt schlüssig. 45 Minuten, also kann man sich dann darauf einstellen, dass es wahrscheinlich in etwa die gleiche Zeit geben wird. Ich glaube nicht, dass es da jetzt groß nach oben und unten ausschlagen wird. Obwohl die Etappe ist recht kurz. Ich weiß nicht, wie lang die damals war. Vielleicht muss man das auch noch in Relation setzen. Ja, wird ein toller Tag an dem Sonntag. Und dass da die Favoriten die Szene zwischen den Messern das ist der Freitag, ne?
Genau, das ist dann am Freitag, wollte ich gerade sagen. Und dann kommen wir zum zweiten Wochenende, beziehungsweise ist ja schon im Prinzip das dritte Wochenende. Da kommt eine schwere Bergetappe dann am Samstag, die nach Morzine führt, über, wie viel sind das hier, 150 Kilometer zwar nur, aber ist doch recht ordentlich mit Col du Coup, Col du Feu, Col de la Ramasse und Col du Jouplan, viermal erste Kategorie, einmal dritte Kategorie, Col de Saxel noch dazu. Ja gut, ist so ein Tour-Klassiker fast schon, würde ich sagen, Col du Jouplan, schwerer Berg, erste Kategorie und von oben halt, ja, wieder eine Abfahrt runter.
Ja, also jeder kennt meine Meinung dazu, unnötig oder vielleicht anders, vielleicht aus logistischen Gründen nötig, weiß ich nicht, aber ja, unschön, möchte ich nicht sehen. Ich werde es mir natürlich angucken, aber ich werde ab sofort einfach immer nur sagen, hoffentlich geht's gut. Ich wünsche allen Fahrern, dass sie gesund heil runterkommen. Ansonsten wird eine Ausreise, wird das ist ja keine, also ich glaube nicht, dass die Top-Favoriten da so ein Risiko gehen werden. Also wenn.
Naja, vielleicht ist aber die Etappe auch so schwer, dass die Ausreisergruppe von alleine eingeholt wird im Prinzip. Also da könnten im Prinzip dann nur Top-Bergfahrer drin sein, aber vielleicht sind diese Top-Bergfahrer noch nicht weit genug zurück in der Gesamtwertung, dass man die fahren lässt.
Also du meinst, dass das so im Sinne von, okay, das wird eine wichtige Etappe für das Bergtrikot, sich da die Punkte einzusammeln, genauso natürlich wie am nächsten Tag. Ich glaube, der nächste Tag ist auch für das Bergtrikot wirklich entscheidend, oder was heißt entscheidend, aber schon einer, wo man jetzt nicht fünf gerade sein lässt. Ich glaube, an diesem Wochenende ist halt das Bergtrikot das, worauf es zu achten ist. Aber ja, kann sein, dass die noch nicht weit genug weg sind. Ne? Und an dem Tag sich dann vielleicht aber auch die Packung dann holen. Ne? Also bis zum letzten Berg. Und dann nochmal am letzten, in der Abfahrt vielleicht einfach ganz entspannt runterfahren, 5 Minuten kassieren, damit man am nächsten Tag dann vielleicht den Etappensieg machen kann.
Mhm.
Ja. Damit habt ihr alle Bergfahrer, ne, ihr könnt euch jetzt ins Heft schreiben, wie das zu laufen hat. Ja, der nächste Tag dann auch so ein wirklich ein klassischer Tag mit einer Bergankunft. Ist das für dich die, also ich, Königsetappe aber definitiv noch nicht, oder?
Nein, das ist
aber
nicht.
Aber eine gute Etappe.
Obwohl die im zweiten Teil vor allem sehr schwer ist mit drei ersten Kategorien, einmal zweite, einmal dritte Kategorie und das ist, wir sind da an dem Mont Blanc Massiv, sagt auch schon der Name des Zielorts Saint-Gervais Mont Blanc. Werden sich auch vielleicht viele dran erinnern, war 2016, meine ich, letztes Mal als Ziel, gewonnen von Romain Bardet und bei schlechtem Wetter nach Domancy, da hatte Chris Froome ein oder zwei Stürze, hat sein gelbes Trikot aber trotzdem gerettet und ich meine sogar auf dem Rad von Geraint Thomas, damals ist er ins Ziel gefahren. Von daher ist das schon, denke ich, eine sehr selektive Etappe.
Ja, also wie gesagt, ich glaube Bergtrikot und wenn sich der Bergtrikot-Führende genug Zeit eingehandelt hat, wird der es vielleicht sich holen, weil es ist ja nur noch der eine Anstieg in Anführungszeichen und auch wieder ein Fingerzeig Richtung Gesamtwertung. Ja, und da geht schon in die letzte Woche. Montag wieder Ruhetag. Dienstag ist dann das Zeitfahren. Mehr oder minder normales Zeitfahren, Bergzeitfahren. Am Ende macht man den Giro in leicht nach. Wie siehst du das? Also, es ist ja nicht das, was da hinten ist.
Das täuscht so ein bisschen auf der Karte. Man denkt, das ist fast ein Flachzeitfahren. Aber das geht doch. Ist ein bisschen verzerrt durch die Kürze der Etappe, vielleicht auf dem Profil. Geht doch ordentlich berghoch zum Schluss, diese Côte d'Aumont-Sy. Da werden auch gute Bergfahrer nicht so viel Zeit verlieren, glaube ich, auf diesen 22 Kilometern. Und wenn man das mal so in Relation sieht, also was jetzt noch kommt, was schon war, im Prinzip so dieses Ende der zweiten Woche, Mitte, Ende der zweiten Woche bis, genau, diese Phase ist im Prinzip die fast schon entscheidende der Tour. Weil da kommt das Zeitfahren, klar braucht man einen Vorsprung, wenn man kein guter Zeitfahrer ist, aber dann kommt halt auch viel Leerlauf dann in der dritten Woche, wenn man dann weitergeht.
Eine Frage noch zu dem Zeitfahren. Ist der Zeitpunkt des Zeitfahrens vielleicht auch cleverer gewählt als beim Giro?
Gut, das ist nach einem Ruhetag und das ist halt immer, also Klassementfahrer werden das hassen, weil du nie weißt, wie du aus dem Ruhetag kommst und du musst dich am Ruhetag im Prinzip stark belasten, damit du sowas einmal simulierst. Klar, es gibt auch Fahrer, die können das irgendwie aus dem Stand dann, aus dem Ärmel schütteln oder aus dem Bein in dem Fall. Aber es ist ja nicht sehr beliebt, sage ich mal.
Ich meine nur, dass beim Giro sich ja dann alles irgendwie auf dieses letzte Zeitfahren konzentriert hat und alle darauf gewartet haben. Und wenn man jetzt den Zeitfahrern sozusagen die Möglichkeit gibt, aufzuholen, rauszufahren, wieder ranzukommen oder. Einerseits, aber andererseits den Gesamtklassementfahrern damit signalisiert doch, okay, Zeitfahren ist wichtig, Zeitfahren möchten wir als Disziplin auch haben. Vielleicht nicht so sehr wie sonst in den letzten Jahren, aber es ist schon dabei. Aber danach kommt noch was, dass es nicht alles nur auf die Karte Zeitfahren gesetzt wird. Daraus, dass einfach noch einiges
aber
kommt.
Ich sage mal, so beim Giro haben alle auf das Zeitfahren gewartet, weil es halt so mega schwer war und alle so ein bisschen Angst davor hatten. Aber vor diesem Zeitfahren hat ja keine Angst. Also klar, die Côte d'Aumont-Sy ist schwer, aber nicht vergleichbar mit dem Monte Luciari.
Nee, das meine ich ja nicht. Es geht mir so mehr um den Zeitpunkt des Ganzen. Ne? Der Zeitpunkt auch beim Giro besserer gewesen wäre, das ein bisschen weiter nach vorne zu lagern, um sich für die, um die Etappen davor. Also weißt du, so Etappe, ich sag mal Dienstag, Mittwoch, Donnerstag in dieser Woche und Dienstag, Mittwoch, Donnerstag in der Giro-Woche können sich ja dadurch entscheiden, dass man nicht mehr den Punkt hat, wir warten jetzt aufs Zeitfahren. Also ein Pogacar kann nicht warten auf ein Zeitfahren, was irgendwann nochmal kommt, wo er vermeintlich Vingegaard absetzen, fährt nämlich, fährt hinten mit am Gepäckträger und setzt ihn ab, sich von ihm absetzen kann.
Mit Sicherheit, also sind wir uns völlig einig, dass dieses Zeitfahren vieles gehemmt hat beim Giro hinten raus und wenn das, aber klar, es war ja bewusst so gewählt, dass die Spannung so lange aufrecht erhalten wird, da wird es dann jetzt bei der Tour de France vielleicht eher dazu führen, dass die folgende Etappe vor allem dann offenes Rennen noch ergeben.
Darauf wollte ich hinaus, oder das meine ich. Sind wir mal gespannt, wie es wird. Ob es vielleicht aber auch ein verschenktes Zeitfahren ist, weil es einfach null Spannung gibt und alle irgendwie so einigermaßen gleich ankommen. Mal sehen.
So, dann sind wir wirklich bei der Königsetappe, würde ich sagen. Die ist zwar keine Bergankunft, weil man fährt vom letzten Gipfel noch ein bisschen runter, sage ich mal. Kurze Abfahrt, sind so 6 Kilometer noch, aber nichts Dramatisches nach Courchevel. Aber insgesamt sind das an dem Tag 165,7 Kilometer. zwei erste Kategorie, ein Hartseeberg, eine zweite Kategorie, aber im Prinzip den ganzen Tag noch auf und runter. Und dieser Berg, dieser Ork-Kategorie-Berg ist der Col de la Luz. Der war auch 2020 wieder so ein kleines Déjà-vu bei der Tour dabei und hat da seine Premiere gefeiert. War mega schwer, weil der geht bis auf 2300 Meter hoch, also gut 30 Kilometer bergauf fast. Und da oben gibt es übrigens auch doppelte Punkte für die Bergwertung, weil das Souvenir Henri de Grange, also höchster Punkt der Tour ist. Von daher auch für die Bergpreisleute interessant, aber ich glaube nicht, dass an dem Tag irgendwie eine Ausreißergruppe da eine Rolle spielt, sondern das werden wirklich die Klassementfahrer unter sich machen.
Also werden wir dann am Ende sehen, dass die Klassementfahrer dann nochmal auf den letzten 6,6 Kilometern alles geben werden, um einen potenziellen Vorsprung, den sie sich, also ich, mir wäre es lieber, ne, da wiederhole ich mich, wenn es oben geendet hätte, aber nun ja, aber werden wir dann die Situation sehen, dass ein, sagen wir mal, Fahrer, ohne jetzt irgendwelche Präferenzen dann zu haben, dass Fahrer A einfach sich oben eine Minute rausholt und sich dann wie ein Irrer in die Abfahrt stürzt und Fahrer B einfach, der im Gesamtklassement zwar vor ihm ist, aber nur 10 Sekunden Vorsprung hat, einfach wie ein Irrer hinterherfahren muss?
Ja, aber ich glaube, das sieht, denke ich, kritischer aus, als es dann wirklich ist auf der Karte.
Okay, dann ich würde mir wünschen, du hast recht. Oder das fände ich schön.
Aber dann, übrigens, wenn man selbst sich die Tour de France anschauen möchte, und ich sehe es ja gerade hier auch, weil ich mir die Karte aufgemacht habe hier, ist das übrigens eine sehr gute Gelegenheit. Also die Etappen im Prinzip 13 bis 18, wenn nicht sogar 19, 20, sind da alle so in der Ecke im Prinzip. Also zwischen Grenoble, Lausanne und Jura bis Genfersee. Also wenn man da hinfahren will, kann man da viel erleben.
Wie weit ist das von dir jetzt zum Beispiel? Also offenes Geheimnis, du bist in München?
Wohl ja ganz am Ende der Welt. Also von München aus ist das, glaube ich, eine ganze Ecke. Aber wenn man jetzt mal angenommen, sage ich mal, im Raum Bodensee zum Beispiel, wie jemand anderes wohnt, der auch hier manchmal in dem Podcast
aufgetreten ist, ja.
Ja, dann ist das eine gute Gelegenheit. Also es ist, boah, ich schätze mal so 200, 300 Kilometer vielleicht.
Ist ja mit dem Rad in 12, 13 Stunden zu bewältigen.
Boah, kann man machen.
Ja. Also, aber ich glaube, wer die Radsportfans, die das auf, die da gerne hinfahren würden und aus der Gegend kommen, die haben das schon auf dem Schirm. Ja, aber guter Hinweis. Vor allen Dingen, das ist ja relativ viel, ne? Also, meine Abneigung gegen Zelten ist ja hier schon bekannt, aber das wäre jetzt nochmal eine Nummer, wo man sagen kann, da kann man mal einfach Auto, Zelt rein und kann dann eine Woche irgendwie günstig verbringen und kann sehr viel sehen in der Zeit da. Das stimmt schon. Vielleicht auch die Stelle, an dieser Stelle ein Tipp an, wir haben noch den Hörer Markus. Er weiß, dass ich jetzt mit ihm spreche, er hat nämlich gestern hier mich besucht. Vielleicht ist das aber der hat das auch auf dem Schirm, mache ich mir auch keine Sorgen. Ist nicht nur der Hörer Markus, sondern auch der Podcaster aus dem Velosnack. Vielleicht ist das eine Gelegenheit. Königsetappe, ja, also das Szenario haben wir schon beschrieben, wie es laufen wird. Etappe Nummer 18 ist dann die Bourg-en-Bresse, geht nach Bourg-en-Bresse. 5, habe ich richtig mitgezählt? 5. Etappensieg für Cavendish, glaube ich. Es wird nur noch müde gelächelt. Ja, aber definitiv eine Sprinterankunft, oder?
Ja, wenn es da noch genügend Sprinterhelfer gibt, die das Feld zusammenhalten auf den 184,9 Kilometern, dann schon.
Ja, also aber sollte ohne Schwierigkeiten. Also ja klar, ne, wenn alle Helfer kaputt und aufgeraucht sind, dann ist da nicht mehr viel zu machen, aber von der Schwierigkeit der Etappe, also da sind halt irgendwie so insgesamt von denen, die gewertet sind, zwei Anstiege mit in Summe 4 Kilometern unter 5%, also dass das jetzt Anstiege sind, wundert mich schon, also dass das gewertete Viertkategorieberge sein sollen, naja. Nun ja, vielleicht musst du da auch noch irgendwie.
Im Prinzip finde ich, also ich persönlich finde es so ein bisschen schade, dass also eine so eine Etappe wäre in Ordnung gewesen, so eine flache Etappe da nochmal zu geben in der dritten Woche. Aber der nächste Tag ist dann im Prinzip fast genauso auch wieder was für Sprinter. Etappe 19 von Morand-en-Montagne nach Poligny sind dann 172,8 Kilometer, eine vierte Kategorie, eine dritte Kategorie, denke ich auch wieder was für Sprinter oder vielleicht sogar für Ausreißer, weil es ein bisschen wellig zumindest ist, aber so dieser Spannungsfilm, den man vielleicht vorher in der Gesamtwertung aufbaut, der verpufft so ein bisschen an den beiden Tagen, fürchte ich.
Absolut. Kann ich auch nicht nachvollziehen. Was sage ich jetzt am Ende vielleicht, wenn wir so ein Fazit mal machen? ja, Col de Platzerwasel, Petit Ballon, Col de la Schlucht, das sind alles Namen, die einem so von dem Ballon de Balzac, Alsac, alles Namen, die einem, die mir locker von der Zunge gehen, weil ich sie schon so oft gehört habe. Also für mich ist das.
Le Markstein.
Le Markstein, ja, den habe ich noch nicht so oft auf dem. Wo ist der denn? Ballon? Ach so, hinten. Ja, nee, der geht mir nicht so leicht von der Zunge, weil den kenne ich nicht. Also alles auf 130 Kilometer. Für mich ist das die Königsetappe.
Boah. Ich würde sagen, die ist nicht so schwer, weil es nicht so hoch hinausgeht. Aber klar, da geht es auch nur rauf und runter den ganzen Tag. Ist die Etappe bietet alles, also alle Möglichkeiten für jemanden, der das Klassement nochmal drehen möchte, für jemanden, der verwalten will oder auch für Ausreißer vielleicht. Also ich finde die sehr gut.
Ja, die lässt halt wie soll ich das sagen? Also ich finde, nee, machen wir am Ende nochmal. Also ja, die da kann alles passieren. Ne? Da kann jemand, also zum einen finde ich, ist es nochmal gut, eine Möglichkeit, den Bergtrikot zu wechseln, also das Bergtrikot nochmal anzugreifen. Das heißt, dieses Rennen wird interessant. Man kann auch mit zwei, also ich sage jetzt Gesamtklassement Platz Nummer 5, 6 und 4, können zusammenspannen und sagen, ey, wir versuchen nochmal was, wenn ich jetzt, wann soll das sonst nochmal probiert werden? 130 Kilometer, also kurz, das spricht ja auch dafür, dass man Vollgas geben kann. Ich sag mal so, dass ich an dem Sonntag, Samstag nicht im Urlaub bin, sondern wieder zu Hause, freut mich sehr.
Ja, und ich hatte es gerade noch so im Hinterkopf, hab's nochmal nachgeguckt, bei der Tour de France der Frauen im letzten Jahr gab's im Prinzip eine ähnliche Etappe, also da ist man auf 130 Kilometern über den Petit Ballon gefahren, dann nach Le Markstein, also Col du Platzerwasser, Le Markstein, Grand Ballon und dann nochmal nach Le Markstein. Also das war so ein bisschen die Blaupause vielleicht für die Etappe, für die Tourorganisation, die in diesem Jahr noch ein bisschen schwerer zu machen und bei den Männern reinzunehmen.
Ich erinnere mich, also ich bin nicht sicher, aber ich meine mich auch erinnern zu können, dass das so eine Etappe war, wo man hinterher gesagt hat, dass das eine gute Etappe war. Also jetzt, ne, also was heißt gute Etappe, aber dass das so eine, war nicht spektakulär, aber zumindest so, ja, also ich freue mich auf den Tag so fast am meisten, muss ich sagen, weil, ja. So, und dann sechste Etappe für Mark Cavendish in Paris. Das haben wir
jetzt. Oder die erste.
Oder die erste. Ey, egal, ob es die erste oder die sechste ist und alles dazwischen. Ich würde es ihm so sehr gewinnen und ich glaube, viele andere auch, wenn das passieren können würde. Aber es werden auch, Achtung, ich muss jetzt hier irgendwie eine Strafe wahrscheinlich zahlen für diese Phrase, aber auch bei der Tour werden keine Geschenke gemacht. Ich glaube nicht, dass ihn irgendjemand auch nur einen Watt weniger in die Pedale tritt, damit er seinen alles überschattenden Sieg holen wird. Muss man sich schon verdienen und ja. Also, kommen wir nochmal kurz so im Gesamtüberblick die Strecke. Ich finde es mittelmäßig. Muss ich sagen. Ich weiß nicht, warum. Ja, mir fehlt so dieser Spannungsbogen, also diese zwei Etappen in der letzten Woche, finde ich doof. Entschuldigung, wenn ich das so direkt, also diese Sprintetappen, du hast es mit dem Spannungsbogen schön beschrieben, die sind wie so ein Buffer dazwischen. Ne? Also man könnte es jetzt sagen, man könnte das wie so ein Musik, bei einem großen Musikstück irgendwie so ein Intermezzo irgendwie, als wenn da so zwei Sachen, wie so ein Fremdkörper da drin sind, um eine Spannung rauszuzögern, finde ich komisch. Also die Etappen, das gefällt mir nicht. Vielleicht werden wir aber auch im Nachgang sagen, okay, die zwei Etappen waren jetzt wirklich so eingeschoben, haben keinem wehgetan, war vielleicht nochmal ein Kräftesammeln für die Gesamtklassementfahrer auf Etappe 20. Kann ja auch sein, dass es am Ende so gesehen wird oder so passieren wird, ne? Dass also alle ganz normal, dass alles wie immer läuft, nur dass man so ein, wie zwei kleine Ruhetage zwischendurch hat. Ja, also ich möchte nicht behaupten, dass so eine Etappe zu fahren ein Ruhetag ist, aber nichtsdestotrotz Ja, vielleicht wird es zugewertet. Aber mir fehlt, mir, irgendwas fehlt mir, aber ich kann es schwer fassen. Also vielleicht ist es der Spannungsbogen, vielleicht sind es, dass so keiner Mont Ventoux, Galibier, obwohl die anderen Puy de Dôme, Balzac, und so, es sind mehr als genug klassische Berge dabei. Und vielleicht ist es auch mal gut, so denen mal ein bisschen Ruhe zu geben, diesen ganz großen Bergen. Ich weiß es nicht. Bei mir ist es lässt so ein Gefühl des okay, mal gucken, was da kommt, was die daraus machen. Gefühl, das bleibt übrig. Und du?
Ja, das, was mich so ein bisschen auch stört, ist das, was du schon gesagt hast mit diesen Etappen in der dritten Woche, wo man dann zweimal im Prinzip, ja, die Sprinter, klar, die haben da im Prinzip drei Chancen. In der dritten Woche sieht man sonst eher selten, also freut mich für die Sprinter bei einer Grand Tour. Aber das könnte da doch so ein bisschen stören, hängt halt so ein bisschen vom Rennverlauf auch ab. Aber ich finde vor allem die Pyrenäen am Anfang ein bisschen verschenkt irgendwie. Mhm. Da hätte ich mir eine Etappe zumindest gewünscht, gerade die über den Tourmalet, die man vielleicht ein bisschen ausbaut, ein bisschen schwieriger noch macht. Aber ansonsten, die Strecke kann auch positiv überraschen. Ich würde auf einer Skala von 1 bis 10 eine 5 geben.
Das ist ja schon vernichtend.
Ja, das ist mittelmäßig einfach. Also sie ist nicht überragend.
Aber mittelmäßig ist ja so das Schlimmste, was man sagen kann.
Ich könnte ja auch sagen, sie kriegt 1. Also ja. Ist grottenschlecht.
Grottenschlecht. Hat ein Betrunkener am Reißbrett entworfen. Aus Versehen. Nee, nein, ja, mittelmäßig stimmt schon.
Weil also, sie immer sagen, da spielen natürlich auch ganz, das ist die Welt, eine Strecke wird ja nicht nur aus sportlichen Gesichtspunkten ausgewählt, sondern spielen ganz viele Sachen rein, wie welcher Etappenort ist überhaupt bereit, oder welcher Ort ist überhaupt bereit, Etappenort zu werden. Vielleicht spielt das Finanzielle da auch eine Rolle, wer zahlt vielleicht dann mal die paar Scheine mehr, um Zielort zu werden, als der andere Ort.
Was, da gibt es sowas? Präsentkörbe?
Und dann auch natürlich noch, wie sind auch andere Ereignisse, lassen sich da bestimmte Straßen überhaupt für eine gewisse Zeit sperren?
Hat der Dorfbürgermeister in dem Dorf gerade 50-jähriges Thronjubiläum?
Ja, beim nächsten Jahr sieht man es ja an einem sehr guten Beispiel, da ist Olympia in Paris und da endet die Tour de France nicht in Paris, sondern in Nizza. Sowas spielt natürlich auch immer eine Rolle, wie ist da gerade die Situation in der Region. Aber ja, ich würde sagen, das ist so lala, wie der Franzose.
So lala, comme on si, comme ça. Ja, es stimmt. Also es ist leider, Gott sei Dank, aber formulieren wir es mal positiv. Es bietet Raum für, also war so noch nicht, oder was heißt war noch so noch nicht, ne? Also sind viele Sachen, die sind vielleicht nicht so wie immer, ein bisschen anders und Sachen, die jetzt im ersten Moment als vielleicht weniger spektakulär oder unerwartet sind, können sich ja dann auch im Nachgang herausstellen, dass es einfach trotzdem gut aufgegangen ist und eine gute Tour war. Warten wir mal ab. Also bis jetzt, also ich kann mich an keine Tour erinnern, wo ich sagen würde, die hat mich komplett gelangweilt und der gebe ich nur eine 5. Insofern, also die Tour, nicht die Strecke. Insofern, ja, mach das Beste draus, liebe Fahrer. Das ist das, was wir mitgeben. So, ich würde mal ganz entgegen sonst vielleicht mal anfangen mit den anderen Trikots und so ein bisschen klimaxmäßig, ne, am Ende das Tipp des gelben Trikots. Wer gewinnt denn das Sprinter-Trikot? Also müssen wir jetzt mal, also bei aller Liebe zu.
Ne? Die Punktewertung meinst du
ja? Ja, genau. Seien wir mal realistisch.
Ich sehe da dieses Jahr tatsächlich ganz gute Chancen, dass das ein reiner Sprinter wird. Also
durch die vielen Sprints.
Ja, da wird es einen Wout van Aert zum einen dadurch schwerer haben und zum anderen dadurch, dass er auch ein bisschen andere Ziele vielleicht selbst auch verfolgt. Also so ein, ich denke mal, so ein Jasper Philipsen vielleicht gebe ich da die besten Chancen.
Abgesehen vom obligatorischen Wout van Aert, der natürlich in einem guten, also hängt natürlich davon ab, wie läuft es insgesamt. Wenn Jonas Vingegaard, toi toi toi, dass so etwas nicht passiert, beim zweiten Tag auf die Nase fliegt, dann werden die Karten noch neu gemischt. Ich glaube auch, Philipsen vielleicht, also ich glaube, Fahrer mit Zen am Ende, ne? So ein Mats Petersen, Jakobsen, Philipsen, jeder Fahrer, der einen SCN am Ende hat, der ist weit vorne. Entschuldigung, Wout van Aert. Also die habe ich jetzt, würde ich jetzt auch noch so, vielleicht so im erweiterten Kreis. Aber was du schon sagst, Cavendishsen natürlich auch noch. ja, aber Jasper Philipsen muss man, glaube ich, als Ersten auf der Rechnung haben. Aber ich finde es auch schön. Vielleicht ist das auch ein Produkt oder ein Abfallprodukt von dieser Strecke, dass mal wieder ein reiner Sprinter die Möglichkeit bekommt, sowas zu holen. Ja. Bergtrikot. Ich glaube oder ich kann mir vorstellen, und zwar nach dem Giro, Pinot war das doch mit der Abschiedsnummer, ne? Der da so seine Abschiedsnummer, ja. Ich glaube, das wird er da auch wieder versuchen. Ich glaube, für mich ist er der Kandidat fürs Bergtrikot. Abgesehen jetzt natürlich davon, also wenn ein Pogacar oder ein Vingegaard das so mitnehmen, ne, das ist jetzt was anderes für mich. Aber wenn es darauf hinausläuft, dass sich ein, zwei Fahrer auf das Bergtrikot konzentrieren, ich glaube, Pinot ist klug genug zu erkennen, dass er mit den zwei vorne nichts zu tun hat und möchte sich vielleicht nochmal bei der Abschiedsrunde zumindest auf etwas konzentrieren, möchte auch so einen sportlichen Reiz haben und da könnte ich mir vorstellen, dass er es machen wird.
Nee, ich vermute, das gewinnt der Toursieger. Also, der nimmt es einfach so mit, wie du gesagt hast.
Ja, aber wenn das jetzt mal, wenn er das nicht macht, also ne, wenn
der wird er machen, also mal.
Wird er machen? Das habe ich jetzt so entschieden. Okay. Ich sage ja auch nicht, dass es passieren wird, ne? Aber wenn das jemand macht,
beziehungsweise also, nee, damit zerreiße ich mir ja schon meinen späteren Tipp. Dann muss ich ja doch jemand anderes fürs Bergtrikot tippen, weil derjenige, den ich als Toursieger tippe, aber der gewinnt nicht das Bergtrikot.
Jetzt hast du mich komplett verloren. Also der Toursieger wird das Bergtrikot holen, aber dann später wird er dann, also aber eigentlich doch nicht.
Nee, weil ich mir meinen Toursieger-Tipp gerade noch anders überlegt habe.
Jetzt, gerade in der Sekunde? Boah, mein lieber Herr Gesangsverein.
Okay. Deswegen tippe ich mal beim Bergtrikot auf Carapaz.
Okay, ja, auch guter Tipp. Es sind nicht so viele ganz, ganz hohe Meter, ne? Also so Hochgebirge, oder?
Nö, aber er ist ein explosiver Fahrer und das Trikot passt auch gut zu der Mannschaft.
Ja, absolut. Die haben es ja beim Giro nicht ohne Grund auch da versucht. Klingt für mich auch gut. Ich glaube, Jungprofi lassen wir mal außen vor. Und
das
auch,
ist klar, was Pogacar das wollte.
Ja. Teamwertung lassen wir auch mal außen vor, weil das ist, also es gibt nur ein Team, das sich dafür interessiert und es trotzdem nicht schafft, das ist Movistar. Lassen wir auch mal vor. Machen wir gelb. Ja. Erste Frage, die ich stelle dazu, gell, siehst du, wir gehen jetzt natürlich oder müssen immer davon ausgehen, dass es keinen Sturz, Unfall oder sonst irgendetwas in der Richtung gibt. Siehst du irgendwie eine Chance, dass jemand anderes als Vingegaard und Pogacar es macht?
Mein Toursieger-Tipp ist ein anderer.
Was?
Nein, im Prinzip.
Oh, hast du gehört? Ich habe einen Heil ein bisschen bei dir, aber nur, wenn ich laut schreie. Ein anderer als einer der beiden? Da werde ich jetzt aber hier eine Kapitelmarke setzen, dass du mir jetzt eine Stunde das erklärst. Also ich sage, warte, dann sage ich einfach jetzt schon mal vorher, ich sage, Vingegaard wird es machen. Ich glaube, Pogacar, hat mir jemand so im Nebensatz mal erwähnt, dass er mit der Handverletzung doch länger laboriert hat als nötig und deswegen nicht so viel draußen mutmaßlich fahren konnte, bisschen Handprobleme. Ich weiß nicht, wie viel das auch so Trash-Talk ist. Trash-Talk? Ist das? Nee, das ist nicht Trash-Talk, ne? So bla bla bla, um den Gegner
vielleicht. Tiefstapeln.
Also ja.
Es ist nur die Frage, halt jetzt, also die Aussagen im Vorfeld von ihm sind dann doch recht eindeutig in die Richtung gehend. Ich bin nicht bei der Form vielleicht, die ich mal hatte oder die ich haben wollte am Start. Und es ist halt die Frage, ist das jetzt nur den Gegner in Sicherheit wiegen oder ist das wirklich eine ehrliche Aussage? Er spielt vielleicht auch ein bisschen damit und sagt, gut, ich bin hier nicht der Favorit.
Mhm. Ist er ja für mich auch nicht. Also insofern, aber jetzt egal, ob das tief gestapelt, gelogen oder einfach Sand ins Getriebe von anderen streuen sein soll, hältst du denn die Aussage für wahr? Weil, also wenn sie nicht wahr wäre, wenn er trotzdem auf Vollgas wäre, dann würdest du ihn ja wahrscheinlich zu den Favoriten zählen. Also du zählst ihn ja als den Favoriten, aber nicht zum Sieger.
Ja, realistisch gesehen sind die beiden, also Vingegaard und Pogacar, ja, besser als die anderen. Also die hätten 5 Sterne und der Rest kommt dann bei 3. Mhm. Ja.
Dann erkläre jetzt, warum Pogacar nicht gewinnen wird, als erstes mal.
Weil ich das jetzt mal so glaube, was er sagt, dass er nicht im Vollbesitz seiner Kräfte ist, die er haben könnte.
Okay, dann sind wir da ja, gehen wir zusammen. Ne? Also ich glaube auch, dass das noch mit in eine Rolle spielen wird. Aber warum zum Henker gewinnt Vingegaard nicht?
Ja, also kann sein, dass der mal einen schlechten Tag hat. Mhm. Kann sein, dass der ein Problem hat. Und das ist ein Fahrer, wie gesagt. Also ich kann mir schon vorstellen, dass der auch mal irgendwas in die Binsen geht bei denen.
Okay, dann, wenn ich jetzt raten müsste, wer es ist, würde ich... Also Carapaz ist es nicht, weil der holt ja das Bergtrikot. Den kann ich jetzt schon mal ausschließen. Ja.
Oder das Bergtrikot und das gelbe Trikot. Nein, Spaß. Also ich hau einfach mal einen raus und sage, ja. Jai Hindley gewinnt die Tour für Bora.
Das ist mutig, aber warum nicht?
Im Prinzip, worauf das auch so ein bisschen fußt, ist das...
Ralf denkt den deutschen Amateursportlern wieder ein Häppchen geben muss.
Nein, weil er ist jetzt in der Saison, wenn man sich mal so seine Ergebnisse anguckt, relativ diskret gefahren, sage ich mal. Also immer so solide in den Top 10 rumgefahren. Dauphiné war jetzt 4. Vorher war er dann bei Katalonien 8. Also so schon Tirreno Adriatico 5. Immer ein stetiger Aufbau. Sieht für mich sehr geplant aus, dass man wirklich bei der Tour de France dann die Topform hat. Er ist nicht so wie Vingegaard oder Pogacar die ganze Zeit in Topform, sondern hat diesen einen Saisonhöhepunkt. Das hat man letztes Jahr beim Giro auch gesehen. Er ist dann ja noch die Vuelta gefahren, wo er dann nicht mehr so viel gerissen hat. Klar, er war 10. in der Gesamtwertung, aber verglichen mit dem Giro war das ja nicht, also es war nicht vergleichbar. Und letztes Jahr beim Giro war auch am Anfang so ein bisschen unterm Radar und hat dann alle hinten raus überrascht. Und das ist eine Tour, die ihm sehr liegt. Er ist nicht so ein guter Zeitfahrer, gibt nur ein Zeitfahren, ist extrem stark in den Bergen. Und ich denke, er hat auch so ein bisschen diesen trotz seines Giro-Sieges im letzten Jahr, hat ihm irgendwie keiner auf dem Radar von den Top-Teams.
Was macht denn das Team von Vingegaard und das Team von Bora? Also wer ist das Gleichwert, das Pendant zu Wout van Aert bei Bora?
Bei Bora?
Ja, also du weißt, worauf ich hinaus will. Also das Team Bora und das Team Jumbo, also sind ja jetzt qualitativ nicht auf einem Niveau. Also
das kommt ja nicht immer zwingend auf das Team ein. Wenn man mal bedenkt, dass ein Jai Hindley beim letzten Giro das rosa Trikot auch erst auf der vorletzten Etappe, meine ich, geholt hat am Faidaya-Pass. Und klar, das war eine Meisterleistung von der Mannschaft, wie die das da eingefädelt haben mit Lennart Kemna dann auch noch. Aber Bora wird nicht die Last des Rennens tragen müssen. Das wird Jumbo machen müssen. Und Bora wird so ein bisschen, den zwar beschützen müssen, den Jai Hindley, und dann in den Bergen auch ein, zwei Jungs dabei haben müssen, aber ich sehe da schon, also Emanuel Buchmann jetzt nach seinem deutschen Meistertitel wieder auf dem aufsteigenden Ast, ist in den Bergen sehr stark, kann lange bei ihm bleiben, Patrick Konrad, Bob Jungels auch, wenn er gute Form hat, also von daher sehe ich die Mannschaft gar nicht so schlecht wie manche andere. Mhm.
Ja, interessant, also es klingt für mich auch alles zu plausibel und zu schön, um wahr zu sein fast, aber wer wird denn Zweiter und Dritter? Werden Vingegaard Dritter, Pogacar steigt irgendwann aus und Carapaz wird im Bergtrikot Zweiter?
Ich glaube, Pogacar wird Zweiter und Dritter wird dann Enric Mas.
Interessanter Tipp.
Also muss immer ein bisschen auch mutig sein.
Ja, bin ich. Was ich hier schon für Tipps rausgehauen habe, da habe ich nach 2 Tagen selber nicht mehr dran geglaubt. Ich würde mir fast wünschen, dass du recht hast, weil das würde, glaube ich, die spannendere Tour geben, als die ich prognostiziert habe jetzt durch meinen Tipp. Weißt du, wie ich das meine?
Wer wird denn bei dir Zweiter und Dritter?
Ich Also ich halte den von, also jetzt nachdem du es, hättest du mich gefragt, bevor du jetzt alles das erklärt hast, hättest du vielleicht anders ausgesehen. Ich halte auch Enric Mas für ein Fahrrad, der wirklich, also ich hab den diese Saison noch nicht so richtig aufgeschrieben, aber ich glaube einfach, dass das ein Fahrer ist, der irgendwann mal es verdient hat, noch ganz, ganz, also noch einen Schritt mehr zu, der ist so ein Fahrer, finde ich, es gibt so Fahrer, die kommen auf einmal wie so ein Sterngenie auf und sind dann da. Und das ist er nicht, sondern der macht irgendwie so eine Karriere, so Step by Step, habe ich das Gefühl. Und das finde ich gut. Und ich weiß nicht, ob das jetzt so der Punkt ist, wo er den nächsten Schritt macht. Ich sehe durchaus Enric Mas auf dem Podium. Neben Vingegaard, Pogacar. Ich glaube, Pogacar wird aussteigen. Irgendwann mal, weil mit der Hand dann doch und dann sagt man irgendwann, ey, bevor der jetzt hier Zehnter wird, lass ihn lieber mit einer Erkältung aussteigen. Das ist so eine Nummer, glaube ich. So auch für den Kopf irgendwie. Und jetzt, wo du aber Jay Hindley so über den Klee gelobt hast, glaube ich, dass Vingegaard vor Hindley vor Mass, das wäre mein Podium. Warte, müssen wir, was hast du gesagt? Du hast Hindley vor
Pogacar
und Mas. Okay. Mas. Ja, nur lass uns mal schreibe ich, muss ich ja gleich notieren hier. Ja, aber damit ist ja dann alles geklärt, ne? Also, ich glaube.
Nur noch fahren.
Ja, mussten die nur noch so fahren, wie wir es ihnen jetzt gesagt haben. Ich glaube, je länger ich drüber nachdenke, umso mehr bin ich Fan von deiner, also nicht von deinem Tipp, sondern von dem, was dieser Tipp für die Tour bedeuten würde in puncto Spannung. Kann man das, also war das jetzt einigermaßen nachvollziehbar, ja. Ich das meine? Weil ich glaube, weil wenn das so wäre, warte, ich muss jetzt mal kurz aufschreiben, bevor ich es vergesse. Hier, also bei dir war es Hindley.
Pogacar Mas.
Hindley. Pogi Mas. Und bei mir war es Winge vor, was habe ich gesagt? Hindley. Maß. Ja. Genau. Ich glaube nämlich, dass so, wenn das so kommen würde, wie du es jetzt andeutest oder wie du es dir überlegt hast, dann würde das nämlich auch bedeuten, dass ich es mir gut vorstellen könnte, dass die Tour wirklich dann erst, lass mich doch, die Webseite der Tour möchte Mitteilung und eine Mitteilungszentrale anzeigen. Ja, dann mach das doch und lass mich in Ruhe. Dass das wirklich erst dann auch auf der 20. Etappe so entschieden wird. Also ja, klar. Das würde dann, weil dann wären ja die Etappen 19, 18 nochmal irgendwie unbedeutender, weil da wird ja keiner von denen irgendwie was dann probieren. Und dann wären die Etappen 17, ist Hindley ein guter Abfahrer? Weißt du das? Ich weiß es nicht.
Ja, also der kann schon bergab fahren.
Der kann schon bergab fahren. Dann wäre, ja, aber so ein Pidcock zum Beispiel. Wir haben gar kein Ineos-Fahrer auf dem Treppchen, das ist auch krass, oder?
Ja, ist die Frage, was Ineos überhaupt macht. Die haben viele potenzielle irgendwie Top 5 Fahrer, sogar ein potenziell oder sogar einen, der schon mal die Tour gewonnen hat, der aber bei dem auch nicht klar ist, genau wie ist der jetzt, welche Ambitionen hat der, wie ist der drauf, muss man sich halt vom Start weg entweder gleich darauf einigen, man macht so eine Guerilla-Taktik und will irgendwie alle Etappen in den Bergen gewinnen, oder aber man sucht da einen raus, für den man im Klassement fahren will.
Ja, also ich glaube, also ich würde mir wünschen, du hast recht in dem Fall, weil dann wird diese 20. Etappe nochmal spannender. Ja.
Ja.
Ja, haben wir alles gesagt. Fällt dir noch was ein? Haben wir noch was vergessen? Nö, also ich nicht. Ja, dann. jetzt noch vielleicht zum Abschluss die Mini, also nein, es ist noch keine schlechte Nachricht, sondern eine ungewisse Nachricht. Ich werde am Samstag in Urlaub fliegen. Tschüss. Und ich, Sommerurlaub, ich weiß auch nicht, warum NRW während der Tour Urlaub hat, aber es ist nun mal so. Ich weiß nicht genau, wie die, ich bin in zwei verschiedenen Orten und ich weiß nicht, wie die Internetverbindung dort ist. Ich weiß deswegen gar nicht, wird es eine Tour wie damals als Chris Horner bei der Vuelta, habe ich die komplette Vuelta aus der Süddeutschen verfolgt. War auch mal interessant, aber für eine Berichterstattung unsererseits dann doch ein bisschen mau. Deswegen weiß ich überhaupt nicht, wie es alles laufen wird. Im schlimmsten Falle werdet ihr uns in Woche 3, Ruhetag 3, nein, zweiter Ruhetag in Woche 3 hören. Ja, es ist ungewiss. Aber ich nehme das Equipment mal mit und dann schauen wir weiter. Und ansonsten gibt es noch was zu sagen. Viel Spaß bei der Tour. Ja.
Vive le Velo.
Ja, exakt. Besser kann man es nicht sagen. Tschüss, passt auf euch auf.
Ciao.